Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. So, herzlich willkommen zu einem weiteren tollen Gespräch mit einem ganz besonderen Gast und zwar mit Dr. Berit Hippe. Liebe Berit, schön, dass du da bist und wir haben ein ganz spannendes Thema, nämlich heute Epigenetik, aber auch epigenetische Analysen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Du arbeitest ja bei einem ganz faszinierenden Unternehmen und zwar, ihr forscht schon seit wirklich Jahren in der Epigenetik. Was genau macht ihr?
Also wir haben uns gegründet aus einem Universitäts-Spin-off. Und wir haben früher an der Uni geforscht, eben an der Bakterienzusammensetzung im Darm und wie die Bakterien über verschiedene Stoffe die Epigenetik regulieren. Und da gab es so wie zwei Arbeitsgruppen und vielleicht ungefähr so 2007 haben wir das zusammengefügt in sozusagen eine Arbeitsgruppe und haben eben geschaut, wie man mit Ernährung, mit dem Lebensstil die Epigenetik mit beeinflussen kann, seine Gene in eine positive Richtung vielleicht so sie manipulieren kann, dass der Körper eben besonders die positiven Seiten vom Genom abliest. Und 2011 haben wir dann die Firma gegründet, wo wir dann ganz spezifische Marke entwickelt haben, also so Analyse-Tools, wo wir schauen können, was braucht jemand auf ganz individueller Ebene personalisierte Ernährung. Und dann muss man eben nicht seinen ganzen Lebensstil umändern, seine ganze Ernährung anpassen, sondern man kann halt wirklich ganz genau zum Beispiel nur Kurkuma essen oder Inhaltsstoffe aus zum Beispiel Salbei oder so essen. Und man weiß dann ganz genau, welche Gene diese Stoffe dann mit beeinflussen.
Oh, spannend. Das heißt, unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe haben die Fähigkeit, Einfluss direkt auf unsere Genableseprozesse zu nehmen.
Ganz genau. Also über verschiedene Mechanismen, die es gibt. Es gibt eben die drei Mechanismen, wie die Gene reguliert werden epigenetisch. Und da weiß man ganz genau, zum Beispiel manche Stoffe weiten die DNA, dass sie besser abgelesen werden kann für Gene, die eben für Regeneration stehen oder für Heilung. Und manche Stoffe verengen die DNA, dass dann zum Beispiel Entzündung oder frühzeitige Alterung schlechter abgelesen werden können.
Ah, spannend. Magst du vielleicht mal ganz kurz so ein paar Beispiele nennen? Du hast gerade vorhin Kurkuma genannt. Ist es dann der Stoff Kurkumin in Kurkuma oder hat Kurkuma auch noch andere Stoffe, die gut sind?
Also es ist im Speziellen, was jetzt erforscht ist, Kurkumin. Aber es gibt schon noch einige Studien, wo man sieht, dass in Pflanzen selbst diese epigenetischen Regulationsmechanismen mit weitergegeben werden. Also wenn man die, zum Beispiel gibt es eben Studien eben zu Kurkuma, zu Ingwer, Knoblauch, wo die Wissenschaftlerinnen wirklich nur die mRNA, das sind so ganz kurze regulatorische Stücke, die außerhalb vom Zellkern aktiv sind, die Heilung zum Beispiel bei Colitis ulcerosa beschleunigen, ohne dass das Kurkuma selber oder das Kurkumin gegeben wurde. Aber da ist die Forschung noch am Anfang. Also der Hauptteil liegt wirklich in diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, eben Fisetin oder Fluorethin. Das sind Stoffe, die vor allen Dingen der Pflanze als UV-Schutz dienen, als Fraßschutz. Und im Menschen haben sie zusätzliche positive Einflüsse auf die DNA-Stabilität oder Regulation.
Ja, spannend. Das heißt eigentlich, Nahrung ist nicht nur Mikro- und Makronährstoffe. Das, was uns so lange sozusagen eigentlich wie auch erzählt wurde. Ich habe das auch damals noch im Medizinstudium gelernt. Also nur genug Vitamine, Mineralien und Fette, Proteine und Kohlenhydrate da rein und dann läuft der ganze Laden schon. Ja. Sondern in unseren Pflanzen finden wir halt einfach ganz, ganz viele Stoffe, die noch tiefen Einfluss bis tief in unsere Zelle haben. Du hast gerade MikroRNAs angesprochen. Wir wissen ja, dass in Pflanzen, also es sind ja kleine DNA-Schnipsel für die Zuschauer und Zuschauerinnen, und hier gibt es unterschiedliche Aussagen von Wissenschaftlern. Die einen sagen, dass diese MikroRNAs teilweise aus den Pflanzen im Verdauungsprozess zerstört werden. Und die anderen sagen aber, ein kleiner Mini-Teil von diesen MikroRNAs wird aufgenommen in den Körper. Aber dieser Mini-Teil reicht nicht aus, um physiologisch wirksam zu sein. Wie ist da erstmal deine Meinung dazu? Oder deine wissenschaftliche Meinung?
Genau, also eben in dieser Mausstudie, die ich zum Beispiel gelesen habe, zu Colitis ulcerosa, da wurden wirklich nur die MikroRNAs verabreicht und es hat einen heilenden Effekt auf die Darmgesundheit gehabt. Und ich weiß von einigen Studien, die laufen, die zum Beispiel bei Herpes als Creme aufgetragen werden, die MikroRNAs, und das anscheinend auch funktioniert. Die Studie ist aber noch nie veröffentlicht. Mhm. Und die Situation ist ja so, es ist halt immer sehr schwer, in Studien einzelne Stoffe sozusagen nachzuweisen, weil wir haben auch schon in vielen Studien gesehen, dass es immer eine Symbiose aus vielen Sachen ist. Mhm. Zum Beispiel auch, was ich noch gelernt habe, dass die Ballaststoffe irgendwie nur so als Transportmittel oder sowas dienen. Und da weiß man mittlerweile auch schon seit vielen Jahren, dass Ballaststoffe einfach so viele epigenetisch wirksame Produkte oder aus Ballaststoffen werden epigenetisch wirksame Produkte produziert von den Darmbakterien. Und das ist natürlich ein Gesamtspiel. Das verbessert wieder die Bioverfügbarkeit auch von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Wie das genau mit den MikroRNAs funktioniert, wie da die Aufnahme verbessert werden kann, das ist noch nie bekannt. Also mir jedenfalls nie.
Ja, ja. Die Vermutung liegt ja daran nahe, dass praktisch über Endozytose die MikroRNAs aufgenommen werden, dass die Pflanzen, also so habe ich das noch in Erinnerung, sozusagen, die MikroRNAs in so kleine Kapseln verschließen und über Endozytose das Ganze aufgenommen wird, aber halt viel kaputt geht durch den Verdauungsprozess. Du hast gerade angesprochen Colitis ulcerosa oder allgemeine Darmerkrankungen. Das heißt, in dieser Mausstudie wurden diese MikroRNAs gegeben und die haben dann Einfluss auf den Entzündungsprozess gehabt. Das heißt, sie haben schon Einfluss auf die Zellen gehabt, damit, und diese MikroRNAs haben dann antientzündlich gewirkt.
Genau, also das war jetzt zum Beispiel, ich habe das vielleicht schon vor 2 Jahren gelesen, aber ja. Es wurde auf alle Fälle Interleukin 6 untersucht, Interleukin 8 und verschiedene andere Entzündungsfaktoren auf sozusagen epigenetischer Regulationsebene, wie weit sozusagen die Gene runterreguliert wurden über Histonmodifikation und Methylierung, aber auch wie die Gesamtmenge der Zytokine im Blut aussah bei den Mäusen.
Ja, spannend. Gehen wir mal nochmal zurück. Du hast vorhin angesprochen, wir haben 3 epigenetische Regulationsmechanismen. Das ist ja die Methylierung, das ist die Histonmodifikation, wo du gesagt hast, die DNA wird einmal weiter und einmal zieht sich zusammen. Wenn sie weiter ist, kann sie besser abgelesen werden, und diese MikroRNAs. Und du hast vorhin diese ganzen Pflanzenstoffe angesprochen. Welche Pflanzenstoffe gibt es denn noch, die du zum Beispiel auch persönlich nutzt in deinem täglichen Leben, die Einfluss auf diese epigenetischen Mechanismen nehmen in unserem Körper?
Ja, also es gibt eben zum Beispiel Quercetin, das ist recht bekannt. Das kommt vor in verschiedenen Kräutern, wie Liebstöcke oder Petersilie oder sowas, in Kapern, in Zwiebeln, in Knoblauch. Das sind so Stoffe, die man über die Nahrung halt gut aufnehmen kann. Resveratrol aus den, zum Beispiel in den Kernen von den Himbeeren oder in der Schale von Weintrauben kommt sowas vor. Und das sind halt lauter Stoffe, die vielleicht jetzt auch ein bisschen über die Ernährung rausgenommen werden. Es werden immer mehr mehr Lebensmittel gezüchtet mit weniger Kernen, mit weniger Schale. Wobei das eigentlich die Inhalts- oder die Bestandteile von der Pflanze sind, die besonders wirksam sind. Weil die Pflanze gibt alles in die Samen, die positiven Sachen. Und wenn wir jetzt die Samen aber wegreduzieren aus unserer Ernährung, dann hat das sozusagen auch eine schlechte oder ist ungünstig, weil wir dann eben weniger von den positiven Stoffen aufnehmen über die Ernährung.
Ich habe mal ein paar Instagram-Posts von dir gesehen oder von eurer Firma, wo du auch ein bisschen gezeigt hast, wie zum Beispiel deine Morgenroutine so aussieht, was du selbst isst. Was machst du da oder wie sieht es bei dir aus?
Genau, also ich esse zum Beispiel gekeimten Buchweizen zum Frühstück. Und das kombiniere ich dann immer ein bisschen mit unterschiedlichen Samen, eben auch für die Mikrobiota-Zusammensetzung aus Sesam, Leinsamen, was ich gerade auch ein bisschen Appetit habe, dann Nüsse. Und die Buchweizen selber, die sind so wahnsinnig gesund. Die haben auch Rutin zum Beispiel, das ist auch ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, der sich positiv auf die Gefäßwände auswirkt. Das ist vor allen Dingen im Gehirn ganz wichtig, weil das Gehirn halt so viele dünne Gefäßwände hat. dann enthält gekeimter Buchweizen relativ viel Spermidin. Das ist neuroprotektiv. Die Forschung läuft noch, aber es geht in die Richtung Demenzschutz und Demenzprävention, Parkinson-Prävention. Mhm. Leinsamen haben viel Omega-3-Fettsäuren, viele Ballaststoffe. Datteln gebe ich noch rein. Datteln haben auch sehr viel Tryptophan. Mhm. Und Tryptophan geht, wenn man das ohne eine Fructosequelle isst, direkt in den Muskel. Und aber mit der Fructose von der Dattel wird es ins Hirn gegeben, wo es eben dann in Serotonin, Melatonin umgewandelt werden kann, dass man eine gute Balance hat aus Glückshormonen, Schlafhormonen. Mhm. Das wissen auch die wenigsten, dass das meiste Serotonin im Darm produziert wird. Mhm. Darum muss man immer schauen, dass man wirklich viele Ballaststoffe isst, mhm. weil die, also da gibt es mittlerweile schon so viele Studien, dass auch das Depressionsrisiko und auch selbst wenn man schon Depressionen hat, stark zurückgeht, die Angsterscheinungen, Panikattacken werden mit beeinflusst positiv von den Ballaststoffen und das läuft eben vor allen Dingen über kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure, die einen direkten Einfluss haben auf die Hirngesundheit, auf die Neurogesundheit. Mhm.
Du hast gesagt, auch während deiner Unizeit noch habt ihr auch geforscht am Mikrobiom, sozusagen was das Mikrobiom Gutes für unseren Darm bereitstellt. Du hast gerade auch die kurzkettigen Fettsäuren angesprochen, die Buttersäure angesprochen. Was ist denn, oder allgemein ist ja mittlerweile bekannt, dass das Mikrobiom sehr, sehr wichtig ist für unsere Darmgesundheit. Wenn das Mikrobiom nicht mehr, also in der Disbalance ist, dass hier auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, eventuell an bestimmten Darmerkrankungen zu erleiden. Was ist da so deine Erfahrung? Jetzt halt auch durch deine Firma. Ich weiß ja auch, ihr habt bestimmte Analysen, die hast du vorhin auch schon angesprochen, epigenetische Analysen. Inwieweit sozusagen hier die Verschiebung oder die Verschiebung des Mikrobioms ins Positive hier Einfluss nimmt auf diese ganzen auch Analysen beziehungsweise aber auch aufs Epigenom?
Genau, also wir haben verschiedene Analysesets, wo wir eine gewisse Fragestellung haben, mhm. weil ja, jeder Mensch vielleicht eine andere Baustelle hat oder eine andere Achillesferse im Leben, wo man als erstes ansetzt. Und dann ist am besten, man arbeitet halt so zielgerichtet. Und eins unserer Analysesets ist ein Stress-Monitor-Panel. Da schauen wir, wie ist die Regulation im Körper, Stress zu verarbeiten. Und da geht es eben nicht darum, dass die Leute den Stress reduzieren sollen, weniger Stress von außen haben sollen, sondern dass sie eben den Körper resilienter machen, um den gegebenen Stresssituationen zurechtzukommen. Mhm. Und da untersuchen wir verschiedene Mikro-RNAs, die wir dann über so einen Algorithmus laufen lassen, wo am Schluss rauskommt, was sie ganz individuell essen sollen. Und da sind eben auch zum Beispiel eben verschiedene Pektine und sowas dabei, die wiederum einen Einfluss auf die Buttersäurekonzentration haben im Darm, dass man die Darmbakterien fördert, weil spätestens, ich glaube 2015 war das, wurde bekannt in einer Studie, wie der Darm eigentlich direkt mit dem Gehirn zusammenarbeitet und dass die Stoffe, die im Darm produziert werden, über vier verschiedene Mechanismen an das Gehirn berichten. Und je nachdem, was man isst, kann man eben dadurch das Gehirn so unterstützen bei der Stressverarbeitung und auch die Hormonsituation im Körper, dass der Stress viel besser verarbeitet wird, man viel stressresistenter ist bei trotzdem der gleichen großen Menge Alltagsstress, die man halt hat. Mhm. Und genau, das ist eben doch verschiedene Ballaststoffe, die wir empfehlen und verschiedene sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, bei denen wir genau wissen, dass sie diese Mikro-RNAs, auch die wir untersuchen, positiv verändern.
Mhm. Ja, spannend. Das heißt, gehen wir mal ein bisschen noch tiefer in dieses Stresspanel rein. Das bedeutet, dass ihr umso mehr Stress jemand hat, umso mehr bestimmte Mikro-RNAs entstehen oder wie sieht da genau die Analyse aus oder beziehungsweise der physiologische Vorgang?
Also es ist gar nicht, dass man unbedingt mehr Stress haben muss, aber es kann halt sein, dass jetzt dir speziell irgendein Nährstoff fehlt, dass du eine Mikro-RNA regulieren kannst. Sagen wir jetzt mal eine Mikro-RNA, die Cortisol runterreguliert. Und wenn dir diese Mikro-RNA fehlt, dann kriegst du halt ganz selten die Rückkopplung, dass jetzt eigentlich schon genug Stress im Körper angesammelt sich hat. Und Du hast vielleicht aber gleich viel Stress wie ich, nur bei dir funktioniert die Mikroernährung schlechter, weil du irgendwas nie isst, was du bräuchtest. Und das analysieren wir dann und dann können wir dir sagen, eigentlich hast du eine super Regulation, aber das eine einzige, das fehlt und wenn du das isst, kann dein gesamter Kreislauf wieder besser funktionieren. Du kannst deinem Körper zurückmelden, es reicht jetzt mit Stresshormonen, bitte einstellen die Ablesung dieser stressrelevanten Gene und dadurch wirst du den Stress wieder besser verarbeiten können, ohne dass du eben den Stress selber veränderst.
Oder ja, spannend.
Adrenalin zum Beispiel, vielleicht kann man es so erklären, so funktionieren Mikro-RNAs. Du fährst Auto oder Fahrrad, ist noch besser, und vor dir bremst jemand und du musst urschnell bremsen und plötzlich werden alle Adrenalin-Gene abgelesen und du es ist aber noch nie fertig produziert und du bremst und merkst, oh, ich muss gar nie, es ist nichts passiert, dann wird sofort die Mikro-RNA ausgeschüttet, die sagt, das Adrenalin doch nie produzieren. Jetzt ist dein Körper doppelt weniger gestresst. A, bist du nie Adrenalin überflutet und B, musst du nie die ganzen Proteine abbauen wieder und alles wieder recyceln. Hm. Und das machen die Mikro-RNAs, die wirken in so einer Feinjustierung im letzten Schritt der Regulation.
Na, spannend. Ihr habt ja auch noch andere Tests. Einen ganz speziellen Test, oder den ich ganz spannend finde, ist, ihr messt ja auch das biologische Alter. Und zwar, früher hat man das biologische Alter gemessen über die Telomerlänge. Jetzt macht man das auch noch über Methylgruppen. Ihr macht ja beides und ihr messt auch die chronischen Entzündungsmarker oder die Mikro-RNAs für chronische Entzündungen, sodass ihr ein ganz, ganz großes Bild bekommt. Maximal auf diesen Test noch eingehen, weil ich den super spannend finde.
Also genau, also wie du sagst, es gibt halt verschiedene Stellen natürlich im Körper, die einen Beitrag leisten zum biologischen Alter. Früher war in den Hallmarks of Aging waren eben so 9 verschiedene Hallmarks, mittlerweile sind es schon 13. Und da hat die Entzündung eben eine eigene Rolle mittlerweile bekommen. Da gibt es auch einen Begriff, der geprägt wurde, Inflammaging, also sozusagen Entzündungsalterung, weil man eben davon ausgeht, dass die Entzündung oder diese Low-Grade-Inflammation, die so unterirdisch, die man eben nicht im Blutbild messen kann, einen großen Beitrag für altersrelevante Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes und so weiter haben. Und darum messen wir die verschiedenen Stellen, weil man alle Stellen unterschiedlich quasi behandeln kann im Lebensstil. Jede Situation hat eine andere Intervention und die ist auch nochmal individuell ein bisschen verschieden. Und wir messen deshalb eben TNF-Alpha, Interleukin 6 als Methylierung. Und da geht es darum, die Methylierung ist eben, das sind eben so Moleküle, die auf so einem Gen obendrauf gelagert sind. Und wenn der Körper jetzt die Entzündung lesen möchte, dann wird er wie geblockt räumlich und hat keinen Zugang. Und dass man aber diese Methylstellen zur Verfügung überhaupt hat, kann man genauso messen. Also hat der Körper überhaupt genug von diesen Baustoffen zur Verfügung? Das nennt man Line 1. Das ist auch eine Stelle quasi im Genom, die man messen kann, die auch mit dem chronologischen Altern abnimmt. Und wenn man aber genug Sachen isst, um die Gesamtmethylierung, also genug Bausteine zur Verfügung zu haben, dann altert man biologisch jünger, also oder wenig langsamer. Mhm. Das ist das Zweite. Das Dritte sind eben verschiedene Stellen, die beschrieben wurden, eben ähnlich der Howard-Clock. Verschiedene Stellen im Genom, die entweder hoch oder niedrig methyliert sein sollen, also eben Reparatur soll häufig abgelesen werden, sozusagen niedrig methyliert. Andere alterungsrelevante Stellen sollen eben blockiert werden. Und das läuft auch über einen Algorithmus, dass man da messen kann, dass das biologische Alter eben wieder jung ist. Und bei den Telomeren ist es so, da gibt es mittlerweile schon Firmen, die spritzen Telomerase in die Leute, das würde ich aber dringend abraten, weil eine hohe Telomerase bedeutet auch zeitgleich Krebs. Das ist das Enzym, was die Telomere verlängert. Und genau das Gleiche macht Krebs. Die Situation, wie man es eben über Ernährung machen kann, ist, dass man die Zellen mit kurzen Telomeren in die Apoptose schickt, dass man sozusagen die recycelt und der Körper eben sozusagen wie so eine Art Unterstützung über die Ernährung bekommt, nur die Zellen, die noch lange Telomere haben, nur noch die zu teilen. Das sind zum Beispiel Stoffe aus der Mango oder aus Heidelbeeren, grüner Tee ist da auch ganz stark vertreten, der den Körper eben in diese Richtung bringt. Da haben wir auch eine Studie dazu gemacht. wo wir gesehen haben, dass eben die Senneszellen weniger werden und dadurch die Telomere wachsen. Oder nie wachsen, sondern mehr Zellen entstehen mit langen Telomeren.
Ja, spannend. Mal ganz kurz, weil ich glaube, die Zuschauer und Zuschauer wissen nicht ganz genau, was sind denn seneszente Zellen?
Das sind Zellen, die nicht mehr teilungsfähig sind. Die sammeln sich eben, deshalb sagt man, man soll halt wenig Bauchfett haben, weil gerade im Bauchfett sammelt sich das verstärkt an. Und diese seneszenten Zellen schütten bis zu 500 verschiedene Entzündungsfaktoren aus und stecken sich gegenseitig an, stecken gesunde Nachbarzellen an. Und zum Beispiel über Fasten oder über Sport hat man bisher lange gedacht, kann man den Körper dazu bringen, diese seneszenten Zellen zu finden und zu recyceln und dafür neue aufzubauen. Und mittlerweile weiß man aber, dass man das genauso auch über verschiedene Nährstoffe machen kann, die die Sirtuine aktivieren. Das haben viele wahrscheinlich schon gehört. Sirtuin-Diät geht eben ganz speziell darum, dass man die Entzündung im Körper reduziert, die Low-Grade-Inflammation reduziert und dadurch die Sirtuine sind auch Enzyme, die epigenetisch aktiv sind, erhöht und das hat dann einen positiven Effekt auf das biologische Alter.
Spannend. Die Sirtuin-Gene oder auch die dementsprechend dann auch die Enzyme davon werden ja auch durch Fasten, oder? Auch angeschalten. Das heißt, wir können statt Fasten auch über die Nahrung sozusagen diese Gene positiv beeinflussen.
Ja, genau, das nennt man Fastenmimetika. Wir haben auch eine Studie dazu gemacht, wo wir das geschaut haben. Eine Gruppe, die haben eine Woche lang gefastet und eine Gruppe, die haben 3 Monate lang so einen Sirtuin-Shot bekommen. Und da sind ganz viele Lebensmittel oder Nährstoffe eben drin enthalten, die Sirtuine aktivieren. Eben wie ich schon gesagt habe, aus Mango, aus Heidelbeeren, aus Grüntee, aus Schokolade. Und das ist spannend. Das Ergebnis war eben, dass die Gruppe, da gab es auch eine Placebo-Gruppe, dass wir das eben kontrollieren konnten, die hatten genau die gleichen Ergebnisse wie nach einer Woche Fasten. Man könnte zum Beispiel auch fasten und dann sich eben sehr sirtuinreich ernähren oder eben so einen Shot trinken, um den Effekt, den positiven Effekt vom Fasten sozusagen beizubehalten über einen längeren Zeitraum.
Du hast auch vorhin angesprochen, nochmal beim biologischen Alter, die Horvath-Uhr. Möchtest du vielleicht auf die Horvath-Uhr nochmal eingehen, weil ich glaube, das ist vielen auch kein Begriff.
Also die Horvath-Uhr, da geht es darum, dass eben die Methylierung, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man das sie halt geschaut haben sozusagen, an welchen Stellen ist wo der Körper wie methyliert. Und sie haben auch über einen Algorithmus eben sozusagen berechnet, wie alt jemand ist. Und in der ursprünglichen Horvath-Uhr war es aber eher so, dass das chronologische Alter bestimmt wurde und man dann aber messen konnte vom chronologischen Alter, also dem Geburtsalter, wie weit das abweicht. Und da gibt es mittlerweile schon ziemlich viele unterschiedliche Uhren diesbezüglich, wo man dann auch sehen kann, welche von diesen Genen haben einen Einfluss, zum Beispiel kann man beeinflussen über mehr Bewegung, welche Gene kann man beeinflussen über eine Ernährung, welche Gene vielleicht über Luftbeschaffenheit oder so. Und so muss eben nicht jeder Mensch alles immer ganz super gesund leben, sondern man kann halt gezielt schauen, was ist meine Achillesferse, wo in meinem Körper brauche ich Unterstützung. Und das ist der große Vorteil eben an Epigenetik, an personalisierter Ernährung überhaupt, dass die Compliance, also dass die Leute das umsetzen können auch, weil es halt relativ wenig meistens ist zum Umsetzen, viel besser beibehalten können, auch besser in ihr Leben integrieren können und es präventiv ist. Epigenetik ist eben sehr vorausschauend schon, weil man das sehr zeitig messen kann und man muss eben nie, wie wenn man krank ist, dann sehr viel investieren, dass man wieder gesund wird, sondern man kann präventiv schauen, dass man eben gesund bleibt, lange gesund bleibt und ein niedriges biologisches Alter hat.
Ja, Wahnsinn. Ich bin immer wieder begeistert, wie viel eigentlich sozusagen ja bekannt ist und man auch praktisch auch Vermutungen in die Zukunft sozusagen auch geben kann. Wo ich ja auch merke, wo man immer vorsichtig sein muss bei Wissenschaft, dass es ja praktisch Korrelationen gibt. Du hast ja auch vorhin gesagt, also man sieht, dass ein Stoff nicht nur eine Sache macht, sondern mehrere Sachen oder manche Sachen zusammenwirken. Und das möchte ich hier auch nochmal gesagt haben, sozusagen, auch für die Kritiker da draußen, dass natürlich nichts zu 100% ist, sondern aber, dass wir Korrelationen sehen und die hier wirklich ganz, ganz toll dargestellt sind mittlerweile und ihr ja schon über 10 Jahre forscht in diesem Bereich. Und wir das ja über und ihr habt ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Analysen jetzt schon gemacht und auch die Vorher-Nachher Ergebnisse gesehen. Magst du vielleicht darauf nochmal eingehen?
Ja, also die MikroRNAs kann man messen, schon ungefähr nach 2 bis 3 Wochen verändern die sich wieder. Es ist eine relativ schnelllebige Veränderung. Und es gibt die Methylierung, ändert sich ungefähr nach 3 Monaten. Und die Telomerlänge kann man ungefähr nach 6 Monaten kontrollieren im Follow-up. Und da sehen wir halt natürlich wahnsinnig Veränderungen. Also gerade im Stressmanagement, die Leute können dann nochmal nachjustieren, dass sie nach, zwei Monaten Nahrungsumstellung oder Ernährungsumstellung, Lebensstilumstellung nochmal nachmessen und dann teilweise halt wirklich nur noch 1, 2 Sachen integrieren müssen, die sie sozusagen wirklich stressresistenter machen.
Ja,
im biologischen Alter genauso. Also,
ja. Na, toll.
Nochmal zu, das ist das, was ich vorher gesagt habe, die Symbiose ist halt immer ganz wichtig. Es ist halt ziemlich schwierig, in dem Bereich Einzelstoffe zu testen, weil es eben darauf ankommt, wie ist die Mikrobiota-Beschaffenheit, wie ist mein Gesamtzustand. Und eine Änderung entsteht ja meistens erst, wenn man eben wirklich einen Bedarf hat. Wenn man jetzt Leute testet, die vielleicht ausreichend abgedeckt sind mit den Nährstoffen oder gar keinen Bedarf daran haben, wird es keine Änderung geben. Also müsste man eigentlich auch in der Forschung schon vorher schauen, wer hat einen Bedarf und macht dann die Intervention überhaupt eine Änderung. Das wäre halt in meinem Wahrnehmung irgendwie besser.
Ja,
zu forschen. Aber es ist natürlich auch schwierig.
Sehr schwierig, ja. ja, super schön. Möchtest du, was mich noch wirklich ganz spannend interessiert ist, welche Tests habt ihr noch und wo geht aktuell eure Forschung auch hin? Also wo treibt es euch hin gerade in der Forschung?
Also wir haben 4 Testvarianten, die wir routinemäßig anbieten. Das eine geht ganz speziell um Ernährung. Wie gut kann ich überhaupt das Bioverfügbarkeit machen, die epigenetisch aktiven Nährstoffe? Das zweite ist eben das biologische Alter messen. Das dritte ist zur Sportgesundheit. Wie ist mein Sportlevel? Das ist aber auch für Anfängerinnen, die schauen wollen, dass sie wirklich optimal versorgt sind mit Nährstoffen, wenn sie vielleicht jetzt mehr trainieren wollen. Und dann noch das Stresspanel. Und für einzelne Ärztinnen bieten wir noch Testsets an, die wir erforschen, zum Beispiel auch in Richtung Virengesundheit. Welche Nährstoffe, gerade aus Salbei, sind antiviral wirksam? Wie kann man da epigenetisch die Leute unterstützen? Oder Mundgesundheit haben wir gerade eine Studie laufen, gerade in die Richtung, wenn Implantate eingesetzt werden müssen, dass man vorher die Entzündungssituation so optimiert, dass das Implantat dann besser heilt. Und das geht dann wieder über die Ernährung, dass man schon vorher dann die Intervention macht vor der Operation.
Ja, Wahnsinn. Ja, toll. Wenn du jetzt sagen würdest, du hast 3 Sätze für die Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, die sie jetzt sozusagen aus diesem Interview unbedingt mitnehmen sollten, welche Sätze wären das?
Vielleicht ein sprachliches Bild. Wir vergleichen es immer wie so einen Jenga-Turm und man kann das Leben ganz ernst leben, genug schlafen, optimal essen und sowas, dann ist der Jenga-Turm ganz dicht gebaut. Und wenn man aber ein bisschen wilder leben will und schon auch mal was trinken will oder ausgehen möchte, dann kann man eben aus dem Turm nach oben bauen und man muss halt immer regelmäßig kontrollieren und analysieren, wo sind die wackeligen Stellen und dann muss man nur einen einzigen Stein zurückschieben. Und wenn man das eben nie macht, dann kann es passieren, dass der Turm umfällt und dann muss man alles neu aufbauen. Und über eben so epigenetische Analysen kann man das stabilisieren und trotzdem hochbauen.
Na toll. Ja, schönes Bild. Gefällt mir sehr gut.
Ah ja, genau, was ich vergessen habe zu zeigen, so sieht so eine Box aus.
Ah ja.
Und da kann man, ist so eine Zugbox und da kann man einfach über Kapillarblut, so sieht das drinnen aus, es sind alle Stoffe, also alle Sachen drin, die man braucht zum Analysieren. So Pixar und eine Blutkarte. Und es ist ziemlich einfach, dadurch zu machen. Es ist 3 Monate stabil auf der Blutkarte. Und man kann es halt mit der Post verschicken. Man muss es jetzt nie direkt sozusagen bei uns entnehmen lassen.
Wir werden auch unter dieses Video alle Links verlinken. Schaut euch unbedingt dort um. Wie heißt denn eure Firma?
Health Hat Biocare.
Genau.
Und wir sind in Wien.
Super. Also, schaut euch bei diesen Links bitte um. Ich kann jedem empfehlen, einfach diese Tests zu bestellen und hier gegebenenfalls dann sozusagen die Ernährung umzustellen oder auch das sportliche Verhalten umzustellen und so weiter. Und ich finde es so schön, Berit, du hast es so schön gesagt, man muss nicht auf Teufel komm raus alles verändern. Und dank dieser epigenetischen Analysen hat man hier die Möglichkeit, halt wirklich seine Achillesferse zu finden. Und das ist ein großer, großer Vorteil. Also, schaut in die Links rein, klickt euch durch. Und lieben Dank, Berit, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und ich denke mal auch, dass wir werden uns nochmal sehen für ein Interview in unserem Podcast. Deswegen auch ihre lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, schaut auch gerne mal in den Podcast noch rein. Da werden wir uns über ähnliche Themen auch nochmal unterhalten. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Ciao.
Tschüss.
Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik.